Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einer erfolgreichen deutschen Filmregisseurin gleich, die inzwischen aber auch als Romanautorin sehr geschätzt wird, Lola Randl. Drei Romane gibt es schon. Sie war für den Deutschen Buchpreis nominiert und das schafft dieses Jahr vielleicht die nächste Tat, die heute erscheint, Der lebende Beweis. So heißt der neue Roman von Lola Randl. Und wie in den vorangegangenen Büchern spielt er wieder auf dem Dorf in der Uckermark, wo Lola Randl länger gelebt hat. Und wie es da und neuerdings zugeht, lassen wir uns von der Autorin erzählen. Lola Randl ist zu Gast heute in der Lesart. Schön, dass Sie wieder zuhören. Der große Garten. Für die Autorin und Filmemacherin Lola Randl war er alles. Spielwiese für ein alternatives Leben auf dem Land, Arbeitsmittelpunkt, erfolgreicher Buchtitel und ja zugleich Schauplatz ihrer ersten beiden Romane. Jetzt hat sie ihn mit Mann und Kind verlassen und darüber auch einen, diesen Roman geschrieben, Der lebende Beweis. Die Abtrünnige ist uns jetzt aus Rom zugeschaltet. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Randl, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Was war denn zuerst da, die Idee für das Buch oder der Drang, den großen Garten zu verlassen?
Puh, also das eine ist, glaube ich, ohne das andere gar nicht denkbar. Also ich meine, der Garten hat mich ja erst zum Schreiben gebracht und durch das Schreiben und den Garten musste ich ihn dann verlassen. Also wie soll ich das erklären? Ich habe ja lange Pflanzen beobachtet und die sind die haben Wurzeln und die alles, was sie aufnehmen, bedingt sie. Licht, Wasser, Bodentemperatur, das ist ja im Grunde bei uns auch so. Aber dann ist mir aufgefallen, erstens, ich habe Beine und ich musste gehen. Also das Schreiben hat mich eigentlich da rausgeschrieben und ich habe es dann der Erzählerin irgendwie nachgemacht. Mir ist nichts Besseres eingefallen und jetzt bin ich erstmal hier.
Ich meine, die Grenze zwischen Ihnen und dieser Erzählerin, die ist sehr fließend. Bleiben wir aber erstmal ganz im Buch. Die Erzählerin bemerkt eine wachsende Entfremdung von ihrer Umgebung, ihrer Familie und von sich selbst aus. Sie zieht sich auf den Dachboden zurück und fängt an, über das Dorf zu schreiben. Und das Ganze weitet sich immer mehr aus, bis es ein richtiges Forschungsprojekt wird. Was bedeutet das denn? Was will sie rauskriegen, erforschen?
Ja, ihre Methode ist ja etwas eigenwillig oder frei. Also sie macht eigentlich eine intuitive Forschung. Sie schreibt erstmal wissenschaftlicher Ansatz drüber, weil sie denkt, dass sie nur so rauskommt. Sie sucht eigentlich eine Distanz. Ihre eine Form funktioniert nicht mehr, eine neue ist aber noch nicht da. Eigentlich hören Körper und Geist ein bisschen auf zu funktionieren und sie fängt an zu schreiben und es beginnt so ein Transformationsprozess, den sie immer weiter Forschung nennt. Und ich würde das auch Forschung nennen. Wir sind uns da ein bisschen ähnlich.
Dazu verbringt die Erzählerin dann viel Zeit im Dorfarchiv, wo noch zwei andere Dorfbewohner was forschen. Besonders der eine, der Dorfarchivar, ist der Erzählerin nicht ganz geheuer. Was ist das denn das für ein Typ?
Ja, über die Figuren. Das ist so ein Geheimnis, wie die Figuren entstehen. Also es gibt Vorbilder von den Figuren. Es gibt auch ein postanarchistisches, auch ein anderes Forschungsteam, was sie sich da erfindet. Aber eigentlich, wie soll ich die Figuren erklären? Sie erzeugen halt alle Resonanz in der Erzählerin. Und am Ende schwingt es so sehr, ihr Forschungsfeld, dass sie anfängt zu schreiben. Und da gibt es so ein Figurenkabinett.
Was findet die Erzählerin denn dann im Archiv über die Geschichte des Dorfs und der Gegend heraus?
Ich meine, sie nimmt ja ganz viel auf. Sie macht ja ihre materialistische Forschung, ist ja auch, wie die Tische sind, wie die beiden sind. Natürlich zieht sie auch alles Mögliche mal heraus. Also sie macht Türen auf, ruft rein, auch in die Geschichte, forscht auch wirklich historisch, aber dann guckt sie was zurückhalt. Also das ist sozusagen, und natürlich findet sie zum Beispiel die Hexe. Und die Hexe, die hat ja damals Geld vom Teufel geschenkt bekommen. Und das hat eine sehr, sehr starke Resonanz bei ihr. Und so entwickelt sich es dann weiter. Sie heißt eine total unsystematische Art, die Türen aufzumachen.
Ja, ich meine, das ist ja schon eine drastische Geschichte. Also im Nachbardorf wurde die letzte Hexe Brandenburgs verbrannt.
Genau, und dann fährt sie ins Dorf und in das nächste Dorf und dann trifft sie, und so geht es immer sozusagen, es ist, wie soll ich den Forschungsansatz beschreiben, es ist eine, Kosmische Forschung.
Ja, es geht ja nicht nur um historische oder wissenschaftliche Fakten, es geht auch so, ja, um so das kollektive Bewusstsein, das Unterbewusstsein des Dorfs, und dazu geht sie auch einmal in die Kirche, obwohl sie da 10 Jahre, die sie dort schon lebt, ja keinen einzigen Schritt hinein gemacht hat. Warum denn das?
Ja, da vermutet sie natürlich das Geheimnis. Und dann gibt es ja auch noch ihre Kinderreligion. Und da war es ja auch schon das Geheimnis. Und da wurde sie ja ausgeschlossen. Und wenn man ausgeschlossen wird, vergrößert das ja das Geheimnis ins Unermessliche. Aber das Interessante ist tatsächlich, dass sie 15 Jahre nicht reingegangen ist, obwohl die Kirche vor ihrem Haus stand. Mhm. Und dass die anderen auch nicht reingehen. Und deswegen ist überhaupt das Interessante, welche Orte gemieden werden und warum man nicht darüber spricht. Das zieht sie ja eigentlich an.
Ich meine, die Treffen mit der Pastorin sind jedenfalls schon mal sehr skurril und unterhaltsam, bringen jetzt nicht wirklich weiter. Zum Glück taucht im Dorf noch weitere Figuren auf. Ein schrulliges Paar, auf den ersten Blick so, ja, mehr so ein bisschen Spießertypus, auf den zweiten Blick ja fast so wie die apokalyptischen Reiter. Was sind denn das für zwei und was wollen denn die im Dorf?
Ja, die sind nicht spießig, die sind die Postanarchisten und wollen die Welt anzünden, ganz ernsthaft. Und die Erzählerin ist sehr, sehr inspiriert von ihnen, bis sie merkt, dass sie vielleicht von ihnen benutzt werden soll und ihre Richtung nochmal ändert und dann Gott sei Dank auch die Polizeiobermeisterin Fischer kennenlernt.
Auf die kommen wir auch noch. Die Erzählerin vollzieht ihre Forschung sozusagen jetzt nicht nur in den Archiven, sondern eben auch im eigenen Leben, in der eigenen Psyche. Im Lauf der Handlung fällt es ja immer schwerer, so zwischen Traum, Vision, Wirklichkeit zu unterscheiden. Einmal kriegt sie durch einen Stollen, den vielleicht der Archivar gegraben hat, um das Dorfgedächtnis zu verstecken. Ich meine, das sind so Träume, pures Gold für jeden Psychoanalytiker, ne?
Es ist, im Grunde macht sie eine Psychoanalyse, glaube ich, aber mit ihrer Umgebung. Also sie seziert oder sie befragt eigentlich ihre Umgebung und das ist eine Art von Psychoanalyse.
Man hat das Gefühl, die Erzählerin gerät da so in ihrer Dachkammer selber irgendwie in so eine Art Psychose, dreht ein bisschen durch. Ne? Sie schneidet sich sogar ein Stück von einem eingelegten Gehirn ab, das auf dem Dachboden rumsteht als Brotbelag. Meine Güte, was für eine Idee.
Nee, das hat sie doch in der Pfütze vor der Kirche gefunden. Aha. Und selber eingelegt.
Ja, das ist schon... Sie hat es eingelegt, aber dann als Brotbelag, da habe ich ja gedacht, meine Güte.
Ja, sie muss ja auch, um in ihre neue Form zu kommen, muss sie ja auch sozusagen, so ganz einfach ist es nicht, der Form der Transformation. Und sie kommt ja auch raus, sie befreit sich, es ist schmerzhaft und sie muss durch diese poröse Stelle durch, sie muss durch diese Entzündung durch, aber dann ist sie auch befreit, muss man sagen.
Wie haben Sie denn geschrieben? Stelle ich mir gar nicht so leicht vor. Also so ein bisschen zunehmend instabiler werdende Erzählung, da nicht die Übersicht zu verlieren. Oder sogar ein bisschen den Verstand.
Ja, das, das kann ich jetzt nicht verneinen. Aber ich kann halt froh sein, dass ich ein einigermaßen stabiles Umfeld, weil ich vielleicht selber nicht so stabil bin, mir geschaffen habe, was mich dann doch auch das aushält.
Ich meine, das klingt jetzt alles ein bisschen vielleicht zu ernst und gespenstisch, aber es gibt auch wirklich unglaublich komische Szenen. Sie beschreiben die absurdesten Sachen, haben so ja diesen trocken ironischen Ton, den man schon für ihre anderen Bücher so für gelobt hat. Da muss man einfach manchmal einfach loslachen. Zum Beispiel gibt es eine Liebesszene zwischen der Erzählerin und jener schon erwähnten Dorfpolizistin am Ende. Was ist das für eine Faszination, die beiden plötzlich füreinander haben?
Es ist natürlich schwierig, so Sex- und Liebesszenen jetzt nochmal zu beschreiben, aber die Polizeiobermeisterin Fischer ist, würde ich sagen, das komplette Gegenteil von der Erzählerin. Und sie ruht in sich und sie macht keine falsche Bewegung, kein falsches Wort, aber die Erzählerin kann eigentlich nur den Knoten in sich lösen mit der Vereinigung mit Polizeiobermeisterin Fischer, und sie hat Glück gehabt, dass sie Frau Fischer begegnet ist.
Dass sie sich dann aber im Morast, im Matsch finden, ist ja auch ein hochpsychologisches Motiv, oder?
Allerdings, das erkläre ich jetzt nicht.
Nee, um Gottes Willen. Der lebende Beweis, so heißt ihr Roman. Was gab es überhaupt zu beweisen? Kommt die Erzählerin am Ende zu einem Ergebnis?
Also ich will jetzt nicht sagen, sie ist der, also es ist im Grunde ja eine, wie nennt man das, Operation am offenen Herzen? Also wie heißt es, wenn man sozusagen, wenn man selber der Vollzug ist? Es ist ja kein Beweis, es ist ein Beweis, aber der Beweis lebt. Also der Beweis ist auch nicht festzuhalten, der Beweis will sich auch verändern und ja.
Ja, wie wäre es mit Experiment am eigenen offenen Herzen?
Naja, das...
Zu much, ne?
Bisschen.
Ich meine, gut, es läuft darauf hinaus, die Erzählerin flieht Hals über Kopf aus dem Dorf. Sie, Frau Randl, leben selbst ja jetzt in Rom und wie man hört, haben Sie sich dort einen neuen Garten erschlossen. Das sogenannte Officina am Rande von Rom. Was muss man sich denn darunter vorstellen?
Ja, es ist ein Auto-Officina, also eine ehemalige Autowerkstatt. Mhm. Und der Raum ist noch, noch unbestimmt. Also er hat seine Bestimmung verloren und ich besetze ihn und habe noch keine neue für ihn. Ich habe den Garten natürlich mitgenommen, im Sinne von dem, was ich auch gelernt habe. Und im Grunde habe ich ja hauptsächlich über Kompost und Kreisläufe mich begeistert. Und das ist in Rom natürlich schon auch fantastisch, der Kompost der Geschichte und dann diese Autowerkstatt am Rand. Und sie ist noch unbestimmt und ich weiß gar nicht, ob ich sie sofort gleich neu bestimmen will, weil unbestimmte Räume sind ja auch sehr reizvoll.
Aber wie ist denn so das literarische Lebensgefühl dann, wenn ich Sie als Autorin mal ansprechen darf? Haben Sie schon Ideen oder ist da schon was entstanden? Haben Sie was vor?
Nein. Um Gottes Willen. Ich bin ja gerade mal der Erzählerin gefolgt und weiß noch nicht mal, ob sie überhaupt hier ist. Also die Erzählerin ist so weit weg wie noch nie. Die hat sich nochmal anders aufgemacht, bis ich was Neues schreibe. Das dauert ewig.
Trotzdem dann für alles Gute dafür. Und vielen Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur, Frau Randl.
Bis bald, tschüss.
Tschüss. Und der lebende Beweis, der neue Roman von Lola Randl, ist ab heute im Handel, erschienen im Verlag Matthes und Seitz mit 202 Seiten für 22 Euro. Deutschlandfunk Kultur, wo wir jeden Monat unsere Sachbuch-Bestenliste veröffentlichen, zusammen mit dem ZDF und der Zeit Online. 10 herausragende Titel sind es immer. Heute früh hat unsere Kritikerin und Jurymitglied Susanne Billig sie im Programm vorgestellt und dabei dieses Buch hervorgehoben, das neu eingestiegen ist, geschrieben von dem Philosophen Wolfgang Dittel. Schockierende Ungleichheit heißt es, ja, und es geht um Geld und Reichtum. Hören wir, was Susanne Billig dazu gesagt hat.
Also zunächst mal muss man sagen, treibt die Jury der Sachbuchbestenliste offenbar die wichtige Frage rum, warum ist in unserer Demokratie so viel Krise, warum ist die so stark in der Krise? Und schockierende Ungleichheit gehört eben zur Diagnose. Wolfgang Dethel zeigt in seinem Buch mit Zahlen und Beispielen, wie ultrareiche demokratische Prozesse verzerren durch Lobbyarbeit, Medienmacht, systematische Steuervermeidung. Er zeichnet historisch nach, wie es dazu gekommen ist. Er diskutiert mögliche Gegenmaßnahmen sehr gründlich.
Neuer Platz 6 unserer aktuellen Sachbuch-Bestenliste. Wolfgang Dethel, schockierende Ungleichheit, warum Ultrareichtum unsere Demokratie bedroht und welche Maßnahmen wir dagegen ergreifen sollten. So der vollständige Titel des Buches, das im Meiner Verlag erschienen ist. Ebenfalls neu auf der Liste steht ein weiteres Buch vom prominenten Soziologen Hartmut Rosa. Es heißt Situation und Konstellation vom Verschwinden des Spielraums. Noch einmal unsere Jurorin Susanne Billig.
Also der Titel klingt leider super abstrakt. Dabei setzt das Buch ganz anschaulich mitten im Alltag an, bei all den Situationen, in denen wir uns fragen, warum darf ich hier eigentlich überhaupt nichts mehr mitentscheiden? Also wo ich früher vielleicht mit einem Schaffner, einem Behörden gegenüber, einer Kollegin etwas aushandeln konnte, heißt es heute, ja, der Computer will das so. Kein Spielraum. Wir entscheiden immer weniger nach Situation, sagt Hartmut Rosa. Wir vollziehen nur noch Abläufe. Jetzt fühlen Menschen sich aber nur lebendig, wenn sie Spielraum haben. Also für Spontanität, für auch mal Bauchgefühl, für eine originelle Idee. Sonst entstehen, und da sind die Worte wieder, Ohnmacht und Erschöpfung. Spannendes Buch.
Susanne Billig über das neue Buch von Hartmut Rosa, Situation und Konstellation vom Verschwinden des Spielraums bei Suhrkamp veröffentlicht. Auch jetzt auf unserer aktuellen Sachbuch-Bestenliste neu für Januar auf Platz 4. Sie finden die komplette Liste leicht im Netz und das ganze Gespräch darüber auch auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de oder in der DLF-App.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da geht es heute um das unerbittliche Verfließen der Zeit und wie wir damit umgehen. Diesen Komplex hat der französische Philosoph Wladimir Jankelevich in den 1970er Jahren ein umfängliches Buch gewidmet, das jetzt das erste Mal auf Deutsch erscheint, unter diesem Titel Das Unumkehrbare und die Nostalgie. Unser Kritiker im Studio ist Marco Martin. Guten Tag.
Ja, hallo.
Sagen Sie uns vorab ein paar Worte zu diesem Mann, Wladimir Jankelevich. Er ist jüdisch-russischer Herkunft, 1903 geboren, 1985 gestorben. Er gilt als großer Philosoph. Was war er denn für ein Denker?
Ja, war ein Solitär. Seine Eltern mussten aufgrund des zaristischen Antisemitismus nach Frankreich fliehen. Sein Vater hat Freud übersetzt. Er selbst lernte Henri Bergson schon mit 20 Jahren kennen. War ein Philosophie-Star der 20er, 30er Jahre in Frankreich während der deutschen Besatzung in der Résistance. Und nach dem Krieg war er einer jener Denker, die sich mit den Moden nicht gemein gemacht haben. Also weder Existenzialismus noch diese Heidegger-Schwärmerei in Frankreich dann der Nachkriegszeit, wo er sowieso allergisch war gegen eine bestimmte Manifestation deutscher Kultur, deren er mit Recht auch das Verwobensein mit dem Antisemitismus und dem Holocaust vorgeworfen hat. Und er war jemand, der den Existenzialismus auch nicht mochte, weil er ihm zu abstrakt war. Bei ihm geht es immer um das Konkrete. Die Schuld, der Tod, die Nostalgie, über die wir jetzt sprechen. Also Gefühlslagen und Stimmungslagen und natürlich immer die Freiheit. Und für ihn war Freiheit eben nicht nur ein Denkspiel, sondern eine Aufforderung zum ethischen Handeln. Und wie gesagt, er hat keine Schüler hinterlassen. Er wollte auch keine Schule begründen. Ein faszinierender Solitär.
Nun also dieses Buch, Das Unumkehrbare und die Nostalgie, beim Titel, ja beim Wort Nostalgie denkt man, ist das eine Art gesellschaftlicher Rückblick?
Ja, wenn er ein Ratgeberautor wäre und dünne Bretter gebohrt hätte, wäre es das genauso. Dann ging es zurück in die Trente Glorieuse, in deren er Moralphilosoph war an der Sorbonne, wo Frankreich boomte, und er hätte dann irgend so einen Rückblick grau in grau schreiben können. Aber es geht ihm um ganz was anderes, nämlich unsere Zeitlichkeit. Der Fakt, dass wir, indem wir sprechen und glauben, in der Gegenwart zu sein, schon zurückblicken in die Vergangenheit und dass wir uns nur in eine Richtung entwickeln, nämlich nach vorn, das heißt zum Tod. Und die Frage ist, wie damit umgehen.
Was reizt Ihnen denn an diesem Phänomen der Zeitlichkeit so sehr?
Dass es nicht soziologisch wegzuerklären ist, dass man dagegen nicht angehen kann. Man kann es denken, aber man kann nichts dagegen tun. Und er beschreibt dann eben auch unsere Versuche, die Zeitlichkeit zu überlisten. Heute würde man sagen Verlangsamung, Entschleunigung. Und diese Dinge gab es natürlich auch schon früher, wo der Mensch versucht hat, der Zeitlichkeit ein Schnippchen zu schlagen. Natürlich auch im Religiösen, die Idee der Wiedergeburt oder der Auferstehung. Im Grunde genommen alles Versuche, unsere Endlichkeit irgendwie zu relativieren. Und er spottet da auch nicht darüber. Er ist ein Agnostiker, hat also Respekt vor diesen Versuchen. Aber er sagt, letztlich kann es das nicht sein. Individuell vielleicht schon als Hilfe für jemanden, aber wenn man sich das Phänomen wirklich anschaut, sind es dann auch Versuche, sich selbst auch ein bisschen was in die Tasche zu lügen.
Was setzt er denn dagegen? Was hat er denn für Vorschläge, wie man damit umgeht?
Das aktive Einverständnis mit der Tatsache, dass wir unsere Vergangenheit nicht zurückholen können. Und dass wir, auch wenn wir Spuren erforschen, es dann Spuren sind, die ins Nirgendwo führen. Er sagt aber, gerade das kann eine ungeheure Schönheit gerieren in der Literatur. Denken wir an Oblomov, denken wir an Marcel Proust. In der Musik, er war auch ein ein renommierter Musiktheoretiker, sein geliebter Debussy, Satie, wo er sagt, hier evoziert etwas die Vergangenheit und wir leben dadurch auch bewusster. Und er sagt, natürlich, was bleibt, ist der Mut, sich dem zu stellen, und ganz konkret auch die Liebe. Er sagt, die Liebe, der essentielle Inhalt der Liebe ist ja die Anwesenheit des Geliebten gegenüber und nicht etwa die Zukunft.
Also ist Nostalgie so angesichts unserer Endlichkeit, der Malverbaledeiten, gar nicht unbedingt immer etwas notgedrungen, ja, Passives, Negatives, Defensives?
Nein, man muss sich... Wenn man sich vor Augen führt, dass wir keine andere Chance haben, können wir damit umgehen und dadurch auch etwas schaffen für uns, und für andere. Und das ist durchaus etwas Aktives, aber wie bei ihm ist das natürlich jetzt kein Appell zu einem What to do. So billig macht das uns nicht.
Das Unumkehrbare und die Nostalgie, das Buch von Wladimir Jankelevich, jetzt im Surkamp Verlag erschienen, erstmals auf Deutsch, aus dem Französischen übersetzt von Ulrich Kunzmann. 432 Seiten, Umfang 28 Euro. Der Preis, Marco Martin hat uns den Band vorgestellt. Besten Dank Ihnen. Und jetzt zu einem Problem, das alle Büchermenschen kennen, die vor vollen Regalen stehen und kaum noch Platz für neue Bücher finden. Was tun? Aussortieren, umräumen, wegwerfen, um Gottes Willen. Genau vor diesem Dilemma steht derzeit auch ein hochrenommiertes öffentliches Haus, die Villa Stuck in München. 2 Jahre ist sie saniert worden, dabei wurde auch die Fachbibliothek eingelagert. Massen von Kunstbüchern und Katalogen verschwanden erstmal in Umzugskisten. Ein extra Raum gibt's bislang nicht. Und jetzt ist aber daraus ein originelles Ausstellungsprojekt entstanden. Besucherinnen und Besucher dürfen die Bücherkisten selber auspacken, darin schmökern und dann ja in eigens dafür aufgestellten Regalen ein- oder umsortieren. Unser Lesart-Reporter Andi Hörmann hat da mal zugeschaut.
München Haidhausen, Museum Villa Stuck, 3. Stock. Umzugskisten voll mit Büchern stapeln sich auf grau lackierten Industriepaletten. Kunstbücher, Ausstellungskataloge, KünstlerInnen-Monografien. Nach der fast 2-jährigen Sanierung stellt sich mit der Wiedereröffnung der Villa Stuck nun die Frage:
Wohin mit all den Büchern? Ich glaube, ich finde es einfach spannend, eine interne Frage auch so öffentlich zu verhandeln und einzuladen, sich damit auseinanderzusetzen.
Kuratorin Sabine Schmidt hat aus dieser Frage das Ausstellungsprojekt von Büchern und Bibliotheken gemacht.
Also auf uns hat das eine große Sogwirkung, in die Bücher einzusteigen. Ja. Also wir haben auch beim Auspacken gemerkt, man musste immer aufpassen, dass man nicht anfängt, die Bücher zu lesen.
Wollen wir vielleicht mal in einem Karton reinschauen? Hier ist schon einer auf oder machen wir einfach einen auf, dann ist es noch spannender.
Münchner Räume, Modelle neuer Innenarchitektur von 1991. Eine Ausstellung im Münchner Stadtmuseum. Hier französische Malerei des 19. Jahrhunderts, eine Ausstellung im Haus der Kunst von 65.
Es riecht ein bisschen so wie im Antiquariat.
Ja, die Bücher waren jetzt 1,5 Jahre eingelagert. Genau. Alles mit einer feinen Staubschicht überzogen tatsächlich. Ja, genau.
Wohin mit stapelweise gedruckten Büchern, wenn der Platz knapp ist? Etwa 200 Regalmeter an Kunstbüchern verstecken sich in den Pappkartons. Und für das Museum stellt sich die gleiche Frage, die sich auch in einer Privatwohnung stellt. Wie ordnen wir die Bücher? Pragmatisch nach dem ABC, in chronologischer Systematik nach Erscheinungsjahr oder ästhetisch nach den Farben der Einbände? Oder doch lieber eine radikale Lösung?
Wenn man in Wohnungen geht, man sich Bücherregale anschaut und guckt, wie liest jemand. Und ich bin ein totaler Gegner von Bücherwänden, weil ich finde, das erschlägt die Menschen. Und hier ist es vielleicht ähnlich. Ich bin ein großer Fan von einer Schreddermaschine, wenn ich ganz ehrlich bin.
Kann das denn nicht digitalisiert werden? Und dann ist es noch irgendwo, falls man es wirklich braucht.
Ja, aber was wäre das für ein Wahnsinnsaufwand, 200 Regalmeter zu digitalisieren an Büchern?
Das können doch Maschinen und AI machen.
Es gibt doch ganz viele, die so digitalisiert werden, oder? So oder so. Es wird ganz viel behalten und gleichzeitig digitalisiert, damit man es in beiden Welten hat.
Das ist doch
immer und ewig. Ja.
Das ist doch die erstbeste Aufgabe für AI und Roboter. Ja. Was wir nicht machen wollen.
Dass die entscheiden müssen, was man behalten soll und was nicht.
Nein, die sollen einfach alles digitalisieren.
Im Nebenraum stehen deckenhohe Schwerlastregale, parallel angeordnet, fast alle komplett leer. Bis März dürfen BesucherInnen des Museums die Umzugskisten mit Büchern auspacken, darin schmökern und wenn sie möchten, auch die Bücher in die Regale einsortieren, um die Bibliothek wieder zum Leben zu erwecken.
Die Bibliothek ist in Phasen sehr gut gepflegt worden, nur die letzten Jahre nicht mehr. So hat man schon gemerkt, in diese Ordnung, die wir hatten, ist ein bisschen eine Unordnung reingekommen.
Nun ist also die Schwarmintelligenz der BesucherInnen gefragt. Museumsdirektor Michael Burs sieht das spielerisch und vergleicht das Ausstellungsprojekt mit einem Quiz.
So ein bisschen wie wenn man den Telefonjoker anruft bei Wer wird Millionär und hofft, dass man die richtige Antwort bekommt.
Eine Bibliothek ist vielleicht auch nur eine Spielwiese. Tetris mit Texten, sozusagen das Buch als Bauklotz. Zur Eröffnung des Ausstellungsprojekts wird wild in den Kartons gestöbert und geflattert. Ein wenig wie am Wühltisch eines Discounters. Aber das ein oder andere Kunstbuch findet seinen Weg ins Regal.
Also erst habe ich ja gedacht, die machen sich's leicht, ne? Lassen die anderen aufräumen, weil Bücher ausräumen ist ja eine schwere Arbeit. Und dann transportieren und einsortieren, aber ich finde es super.
Wie machen Sie es zu Hause? Wie ordnen Sie Bücher
ein? Also meine Frau und ich, wir haben irgendwann mal die Bücher auseinandergeräumt, weil meine Frau hat weniger Bücher als ich und fühlte sich immer so vernachlässigt, weil ihre Bücher verschwanden so hinter meinen. Also sie hat jetzt eigene Regale.
Aber das habe ich auch noch nicht gehört. Also ich habe schon öfter mal gehört, dass es getrennte Betten gibt, aber noch nicht getrennte Bücherregale.
Ja, genau. Das, wir haben sozusagen kein getrenntes Bett, aber ein getrenntes Bücherregal. Nach 20-jähriger...
Das Geheimnis ihrer Ehe.
Ja, weiß ich. Ja, die Ehe ist noch... Ja, vielleicht ist es das Geheimnis. Aber manchmal muss man auch Dinge auseinander dividieren. Ne? Also muss man ein eigenes Regal haben. Ne? Mal gucken, wohin das führt.
Beste Stimmung also bei der Ausstellung von Büchern und Bibliotheken. Das Projekt in der Villa Stuck in München zu sehen und ja mitzumachen noch bis zum 8. März.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Bonjour, je suis Nassimon Fallet, primo-romancier, auteur du roman C'est soleil ardent, traduit en allemand.
Mein Name ist Nassimon Fallet, ich bin Schriftsteller aus Côte d'Ivoire, Elfenbeinküste. Ich habe meinen ersten Roman geschrieben, er ist unter dem Titel Diese glühenden Sonnen ins Deutsche übersetzt worden.
Et mon livre préféré c'est Things Fall Apart ou Le Monde s'effondre de Chinua Achebe.
Mein Lieblingsbuch ist Alles zerfällt von Chinua Achebe.
C'est un grand classique de la littérature africaine, c'est un petit peu le pionnier qui a ouvert la voie.
Das ist ein großer Klassiker der afrikanischen Literatur. Er ist eine Art Pionier, der den Weg für andere große Autoren und große Bücher geebnet hat.
Livre qui parle de d'identité, de perte de la mémoire collective un petit peu.
In dem Buch geht es um Identität, um den Verlust der Erinnerung, der kollektiven Erinnerung.
Mais aussi de la violence qu'a été le passage entre l'Afrique traditionnelle et l'Afrique altérée un petit peu par la colonisation.
Es geht auch um die Gewalt bei dem Prozess des Übergangs vom traditionellen Afrika zudem von der Kolonisierung verfälschten Afrika.
Par l'arrivée d'une nouvelle langue, d'une nouvelle manière de voir la vie, le monde.
Mit einer neuen Sprache und einer neuen Art, das Leben und die Welt zu betrachten.
Et c'est un livre bouleversant, c'est un livre fondamental pour la littérature africaine.
Es ist ein beeindruckendes Buch, das fundamental für die Literatur in Afrika ist.
Et c'est le livre que je recommande à tous les gens qui s'intéressent, ne serait-ce qu'un petit peu à la littérature africaine.
Ich empfehle es allen, die sich für afrikanische Literatur interessieren. Chinua Achebe ist ein Meister, ein Koloss und meine Empfehlung.
Alles zerfällt, der Roman von Chinua Achebe, dem nigerianischen Autor, ja, und Klassiker schon. Ein Buch seines Lebens vom französischen Schriftsteller Nassimon Fallet. Er war im vergangenen Jahr bei uns zu Gast übrigens in der Lesart mit seinem eigenen Roman Die glühenden Sonnen. Und ja, dieses interessante Gespräch können Sie noch nachhören auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de.